So der große Traum ist natürlich immer, also ich persönlich zum Beispiel träume davon, Weltmeisterin zu werden. Ich möchte die Beste in der Welt sein. Aber natürlich weiß man so, okay, mit 19 Jahren, wie funktioniert das Profi-Sein eigentlich? Und von daher sind die ersten Erwartungen so, okay, ich möchte den Job als Helferin im Team gut machen. Ich möchte meinen Leader helfen und irgendwann möchte ich selber Leader sein. Und ich würde sagen, ich war halt viele Jahre in dieser Rolle gefangen. So, okay, ich bin jetzt Helferin. Und ja, so in den letzten paar Jahren habe ich dann aber so gemerkt, sozusagen mein Hunger aufzusteigen und eigentlich mal wieder Leader zu sein.
More than sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Franziska, wir sind jetzt hier am 3. Oktober, tatsächlich heute Tag der Deutschen Einheit. Habe ich gar nicht so mitbekommen als nicht in Deutschland Lebender. Geht das immer komplett an mir vorbei. Nichtsdestotrotz, 3. Oktober, du hast ein durchaus, glaube ich, sehr intensives sportliches Jahr bisher schon hinter dir mit vielen Höhepunkten. Wie wird's so dieses Sportjahr 2024 bisher für dich beschreiben?
Ja, ich würde es als schon sehr erfolgreich beschreiben. Ich glaube, ja, es war bis jetzt eins meiner erfolgreichsten Jahre in meiner Karriere. Von daher bin ich sehr glücklich mit meiner Saison, wie es so gelaufen ist. Ich habe eine Olympiateilnahme gehabt, ich bin deutsche Meisterin geworden und ja, ich bin im Radsport sind halt diese Grand Tours immer sehr wichtig. Ich bin da den Giro d'Italia gefahren und die Tour de France. Von daher, das war auch ein kleines Highlight für mich. Und jetzt auch noch Europameisterschaften, WM. Also ich glaube, ich habe kein großes Event ausgelassen dieses Jahr. Und ja, ich würde mal sagen, meine Ergebnisse waren auch gar nicht so schlecht.
War das auch so die Intention, mit der du in das Jahr gegangen bist, dass du wirklich all diese großen Events, großen Touren auch mitnimmst, plus natürlich dann auch nochmal einen deutschen Meistertitel? Oder ist vieles davon ein Stück weit auch so down the road passiert dieses Jahr für dich?
Ja, ich würde sagen, es ist so ein bisschen wie Dominosteine spielen. Im Radsport gibt es immer ja so Richtung März, April die Frühjahrsklassiker. Das sind Rennen in Belgien und das sind sozusagen meine Spezialität. Diese Art der Rennen liegt mir sehr gut. Die sind halt charakteristisch mit Kopfsteinpflaster, kürzeren Anstiegen. Von daher ist mein Fokus vom Jahr fängt halt immer so Richtung, okay, ich will eine richtig gute Form haben Richtung März und April. Das ist sozusagen der Fokus Nummer eins gewesen und im Hinterkopf war für mich auch ein bisschen Olympia. Der Kurs ähnelt halt so ein bisschen den Klassikerrennen, also kurze Anstiege. Und dann hatte ich halt mir gedacht, okay, im Radsport gibt es halt nicht so Nominierungskriterien. Das heißt, es gibt nicht, okay, wenn du Top 10 in einem Rennen fährst, wirst du auf jeden Fall mitgenommen. Dadurch, dass Radsport halt so, ja, vielfältig ist, die Kurse ändern sich jeden Tag, jedes Mal. Also es gibt jetzt nicht so, ja, 100 Meter Lauf ist halt immer 100 Meter, sondern im Radsport ist das viel vielfältiger. Aber dann im Hinterkopf hatte ich natürlich, okay, die Kurs Olympia und die der Klassiker ähneln sich ein bisschen. Vielleicht kann ich da dann den Nationaltrainer zeigen, so, hey, ich bin in einer guten Form dieses Jahr, ich wäre eine Kandidatin für Olympia. Und ja, Radsport ist halt auch eine Teamsportart, also den Frühjahrsklassiker habe ich dann selber keine Leaderrolle bekommen, sondern eher halt mal Helferin. Von daher auf dem Papier habe ich jetzt keinen großartigen Erfolg in dieser Periode gehabt, aber ich habe halt selber persönlich gemerkt, so okay, meine Form ist eigentlich schon echt gut. Und dann bin ich sozusagen zum nächsten Ziel gegangen und das waren dann die deutschen Meisterschaften. Ich wusste halt, okay, das ist wirklich, worauf der Nationaltrainer guckt. Und dann, ja, dachte ich mir so, okay, die deutschen Meisterschaften sind ist mein großes Ziel, weil von da an, wenn ich die gut fahre, gute Chance auf Olympia, und ja, auch gute Chancen. Ich war erst nicht nominiert für die Tour de France und das ist halt so ein Rennen im Radsport, wo jeder eigentlich teilnehmen will, weil das schon so mediatechnisch eins der größten Rennen. Für uns Frauen gibt es jetzt noch nicht so lange. Erst dieses Jahr war das dritte Mal, aber halt dadurch, dass es so bekannt ist bei den Männern, ja, hat es halt von Anfang an schon einen hohen Stellenwert und ich wusste halt, okay, wenn ich dem Team zeige, wenn ihr mich zu Hause lasst, dann macht ihr einen Fehler und das kann ich halt durch gute Leistungen zeigen. Dann war das so, okay, ein Ziel nach dem anderen abhaken sozusagen.
Inwiefern ist es für dich teilweise auch, ich sag mal, schwierig bis vielleicht manchmal auch ein Stück weit frustrierend, immer ein Stück weit in dieser Abhängigkeit drin zu sein, dass du eben ganz oft nicht selbst die Entscheidung triffst, bist du jetzt bei Olympia dabei, bist du für die große Tour nominiert oder bist du in dem Fall außen vor, was das Team angeht?
Naja, man hat schon ein bisschen Mitspracherecht, aber es ist sozusagen, je mehr man in dieser Helferrolle ist, umso mehr wird man halt als Helferzweck eingeteilt. Von daher, ja, man hat es nicht wirklich in der Hand, welche Rennen man fahren will, aber zum Beispiel, das Team würde jetzt nicht unbedingt jemanden zu einem super flachen Rennen hinschicken, und dabei ist seine Spezialität halt Berge. Also da wird auch ein bisschen geguckt, dass es zum Fahrertyp passt. Und ich würde sagen, ich habe ein sehr gutes Team, was ja wirklich auf diese Dinge auch achtet. Und ja, ich habe so ein paar Rennen, wo ich schon meinem Coach schon immer sage, so, wenn du mich da nicht aufs Line-Up mitbringst, dann haben wir aber auf jeden Fall eine Diskussion vor uns.
Okay, alright, sehr cool. Ich habe da auf jeden Fall noch ganz viele Fragen, vielleicht bevor wir ein bisschen tiefer in den Bereich einsteigen, würde ich gerne so gedanklich ein kleines bisschen die Zeit zurückdrehen. Was waren für dich so die rückblickend gesehen Schlüsselmomente, die aus dir die Radfahrerin gemacht haben, die du heute bist?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, wenn man ganz, ganz weit die Zeit zurückspult, ist es definitiv meine Familie, weil ich komme aus einer Radsportfamilie. Das heißt, sogar meine Großeltern waren beidseitig Radfahrer. Meine Eltern haben sich auf Straßenrennen kennengelernt. Also war es sozusagen, ja, ich bin in dieser Radsportwelt aufgewachsen. Ich bin die jüngste von meinen Geschwistern. Meine Schwester und mein Bruder sind 10 und 9 Jahre älter als ich. Also war ich sozusagen mit dem Kinderwagen schon an der Rennstrecke. Und natürlich, ja, immer sozusagen andere Leute auf dem Fahrrad zu sehen, das prägt einen ja natürlich schon sehr. Zu meinem, so würde ich dann sagen, das gehört auf jeden Fall so als Schlüsselmoment. Ich hatte Eltern, die mich unterstützt haben, weil das ist im Radsport natürlich auch sehr wichtig, weil unsere Rennen halt sind auf der ganzen Welt verteilt und meine Eltern haben mich halt wirklich zu jedem Ende von Deutschland gefahren und dann auch später international. Und ich würde sagen, weiterer Schlüsselpunkt, ich bin aufgewachsen mit, ja, auf der Straße Rennen fahren und im Gelände mit dem Mountainbike. Und Ende 2018, ja, hatte ich einen unglücklichen Sturz im Training und habe mir das Schlüsselbein gebrochen, nicht Schlüsselbein, mein Knöchel gebrochen. Und ja, ich hatte da aber dann schon einen Vertrag beim Straßenteam bekommen. Und ich würde sagen, ich wusste halt immer, irgendwann möchte ich professionell auf der Straße fahren, aber ich wusste halt nicht, oder ich hätte nicht gedacht, dass das schon mit 19 Jahren passiert. Und ich habe halt dann gedacht, okay, ich probiere dann sozusagen aus, Profi zu sein auf dem Straßenrennen, weil ja, und ich habe gedacht, wenn es mir nicht gefällt, gehe ich zurück zum Mountainbike, aber ja, mir hat es sehr gut gefallen da, ja, da bin ich auf jeden Fall auf der Straße geblieben. Genau.
Okay, super spannend. Das heißt, grundsätzlich erstmal so als Kind, in Anführungsstrichen, du hattest eigentlich gar keine andere Wahl, als den Weg zu gehen, oder?
Ja, also meine Eltern haben es schon echt gut gemacht. Es war jetzt nicht so, dass ich als Jugendlicher nur Fahrrad gefahren bin. Ich bin auch geschwommen und habe Leichtathletik gemacht. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man als Kind wirklich vielfältig aufwächst, um halt so viele Fähigkeiten wie möglich zu erlernen. Und da war es halt, je älter ich wurde, dann haben meine Eltern halt gesagt, so, okay, möchtest du lieber weiter schwimmen gehen oder möchtest du lieber einen Tag mehr Radfahren in der Woche. Und dann habe ich gesagt, so, nee, Schwimmen gefällt mir nicht mehr so, ich würde lieber mal einen Tag mehr Fahrrad fahren. Und irgendwann, je älter ich wurde, war es dann halt, okay, dann fahre ich halt nur noch Fahrrad.
Du hast vorhin gerade angesprochen, dass natürlich deine Eltern auch super viel Effort reingesteckt haben, was den ganzen Transportorganisationen anging, kreuz und quer durch Deutschland, international. Ich glaube, für viele ist das manchmal gar nicht so greifbar, was eigentlich da alles dahinter steckt. Vor allem wahrscheinlich auch nicht nur an Zeitinvest, sondern wahrscheinlich auch an finanziellen Invest, gerade in frühen Jahren, wenn du halt noch nicht Profi bist, wenn du nicht Sponsoren hast, wenn du nicht ein eigenes Team hast. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie lief das in den Jahren ab, bevor du Profi geworden bist?
Ja, wirklich ganz unterschiedlich. Also natürlich ganz früh angefangen. Dadurch, dass die Jüngste in meiner Familie war, habe ich dann die Räder meiner Geschwister bekommen. Sozusagen, ja, nichts wurde irgendwie verschwendet. Und dann, ja, je professioneller das sozusagen wird, umso mehr ist man auch angewiesen auf, ja, gute Unterstützung von Teams oder, ja, dann, man fängt natürlich in Vereinen an. Und genau, dann habe ich irgendwann dann auch so zu den Juniorenjahren, also da ist man so 17, 18, das gab's, ja, das hieß, glaube ich, Young Heroes von Canyon, also dass man sozusagen nicht wie jetzt professionelle Teams hat, aber halt schon Teams, die dir Räder und finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Ja, natürlich, das ist auch immer ein bisschen mit der Leistung verbunden, dass wenn man Erfolge hat, dann ist es natürlich immer einfacher, an ja, Förderung zu kommen.
Inwiefern hast du für dich damals schon so auch Stück weit, sag ich mal, so diesen Druck da wahrgenommen, weil gerade so, ich meine, 17, 18 ist ein Alter, wo wir ja auch, ich mal, viel noch in unserer eigenen Entwicklung stecken, wo wir auch noch viel mit uns selbst beschäftigt sind, vielleicht auch noch nicht jeder hundertprozentig die Klarheit hat, wo soll es wirklich genau hingehen, was will ich wirklich zu 100%. Auf der anderen Seite hast du dann natürlich so ein bisschen diese Tür, die aufgeht, du hast vielleicht auch dann so ein Programm wie Young Heroes, wo ja auch schon noch mal so ein bisschen irgendwie Druck automatisch so da drin steckt, so die jungen Helden, wo irgendwie direkt schon so ein Stempel ein Stück weit auf dich drauf gedrückt wird. Wie sehr hat dich das damals unter Druck gesetzt?
Ich glaube gar nicht so sehr. Ich glaube, ich selber war derjenige, der am meisten von mir immer was verlangt hat. Also es ist jetzt nicht, ich habe niemals von außen irgendwie den Druck gehabt, so du musst das jetzt gewinnen, sondern es kam wirklich von mir selber. Natürlich ist man nervös und macht sich selber Stress, aber ich hatte jetzt nie den Hintergedanken, ich muss jetzt das Rennen gewinnen, ansonsten bekomme ich die Förderung nicht oder sowas, sondern das war rein, ich möchte das jetzt gewinnen, aber nicht, weil ich irgendwie damit etwas erreichen wollte. Ich wollte halt einfach gewinnen, ich wollte einfach die Beste sein. Und ich denke, damit hat man, ja, man hat Druck, aber es ist ein anderer Druck, als wenn man zum Beispiel jetzt, wenn man Profi ist und dann im Vertragsjahr ist und dann man denkt sich so, okay, ich muss jetzt dieses Jahr performen, weil ansonsten habe ich nächstes Jahr keinen Vertrag mehr und ja, das ist sozusagen ja, womit ich mir Geld verdiene im Moment.
Hast du jetzt trotzdem immer noch diesen inneren Druck kombiniert mit dem Druck von außen?
Ich würde sagen, nein. Und ich denke, das ist halt auch durch gute Teamstruktur ja, hervorgehoben, weil zum Beispiel, ich habe meinen Vertrag immer verlängern können, bevor ich halt in diesem Vertragsjahr war, wo man nicht weiß, oh, was steht nächstes Jahr an, sondern ich habe vom Team immer gute Sicherheit bekommen und von daher war jetzt nie irgendwie der Druck da, so, oh, ich muss jetzt wirklich performen, ansonsten ist meine Profikarriere vorbei. Und ich würde auch sagen, so, ja, ich habe jetzt auch ein Selbstbewusstsein entwickelt, dass ich weiß, was ich kann und dass ich meinen Wert auch weiß, dass ich sozusagen, ja, mit einer Ruhe in Rennen gehen kann.
Du hast zwei Punkte angesprochen, an denen, glaube ich, sehr viele Sportler immer viel zu kämpfen haben, nämlich Selbstwert bzw. Selbstvertrauen. Du hast gesagt, du hast es dir jetzt mittlerweile erarbeitet, beides zu haben und damit natürlich jetzt auch in einer anderen Ausgangssituation in die Rennen gehen zu können. Was hat für dich den größten Unterschied gemacht, um wirklich dieses Selbstvertrauen zu haben und auch so deinen Wert vielleicht auch gar nicht nur als Sportlerin, sondern vielleicht auch als Mensch zu erkennen?
Ja, also einmal erstmal zum Selbstvertrauen. Natürlich sind gute Rennen immer so ein Selbstbewusstsein-Boost. Wenn man, aber manchmal ist es halt nicht nur, wenn man Rennen gewinnt, weil das kommt in der Karriere leider viel, viel seltener vor, als dass man verliert. Aber es können halt so Momente sein, wo man sagt, okay, mein Job war das Positioning in den Berg rein und das habe ich super gemacht. Und das ist ja dann sozusagen auch eine Bestätigung von, okay, deine Arbeit, die du machen musst, die kannst du sehr gut machen. Und dann wächst das Selbstbewusstsein natürlich auch rein. Im nächsten Rennen, wenn du wieder die Aufgabe hast, die Positionierung in die Kurve da rein, dann bist du natürlich viel selbstbewusster, weil du weißt so, hey, letztes Rennen hat super geklappt, also kann ich das ja wieder machen. Ja, von daher würde ich sagen, so kleine Ziele setzen im Rennen, und nicht immer unbedingt ja auf das Ergebnis gucken. Was war die zweite Frage nochmal zum
Zweite Frage war, wann oder wie du für dich erkannt hast, was dein eigentlicher Wert als Sportlerin bzw. als Mensch auch ist.
ja, so meinen eigenen Wert zu erkennen. Ich würde sagen, mein Freund hat mir dabei auch sehr viel geholfen. Als Radsportlerin ist man halt so viel unterwegs und ja, eine lange Zeit war ich halt einfach nur als Single unterwegs. Und dann, ja, vor 1,5 Jahren habe ich dann meinen Freund kennengelernt, der ist auch ein Radfahrer. Und ja, dann halt, das hat mir auf jeden Fall gezeigt, so auf jeden Fall nochmal, du bist auch was wert, auch egal, was du jetzt in diesem Rennen wirst. Ich glaube, was für mich auch manchmal sehr, sehr schön war, war, vorm Rennen hat er mir gesagt, dass er stolz auf mich ist. Also ich bin dieses Rennen ja noch gar nicht gefahren. Aber es ist egal, was in diesem Rennen jetzt passieren wird, er ist stolz auf mich und ich denke, ja, das hat mir auch nochmal gezeigt, so okay, ich kann wirklich gelassen in die Sache rangehen, weil wenn ich jetzt dann heute 50. werde, ist egal. So, ich bin trotzdem glücklich im Leben. Natürlich, man will immer gewinnen, aber das ist halt leider nicht immer möglich, vor allem nicht im Radsport.
Hast du für dich gemerkt, ich glaube, das ist ein spannender Punkt, dass dadurch teilweise so deine Ambitionen, sag ich mal, ein Stück weit drunter gelitten haben, weil du mit dem Gefühl halt gerade schon reingegangen bist, ja, ich habe ja in Anführungsstrichen schon gewonnen, weil ich habe diesen Wert und ich bekomme von außen wirklich auch gesagt, dass Menschen stolz auf mich sind und es hat eigentlich gar nichts damit zu tun, was ich hier im Rennen erreiche, oder war es für dich eher einfach eine Leichtigkeit, die dich dann im Rennen nochmal beflügelt hat?
Ich würde eher sagen, eine Leichtigkeit. Also es ist jetzt nicht, dass ich in ein Rennen reingehe und sage, so, ist mir jetzt egal, was passiert, weil natürlich möchte man gewinnen. Natürlich möchte man ja als Erste über die Ziellinie fahren. Aber ich würde sagen, ist, dass dieser Druck, dass man etwas machen muss, fällt halt weg. Von daher würde ich eher sagen, kommt diese gewisse Leichtigkeit. Aber ich habe, ja, es hat mir jetzt noch nie geschadet, dass ich sage, ich habe jetzt weniger Ambitionen. Sondern eher so, er ist ja stolz auf mich, weil er weiß, dass ich es kann, sozusagen. Und nicht, weil ich jetzt als Letzte über die Ziellinie fahren werde.
Du hast gesagt, dass vor allem so für dich einfach so in den letzten 1,5 Jahren die Beziehung zu deinem Freund ein großer Gamechanger war. Glaubst du, dass du davor, was deinen eigenen Selbstwert anging, viel auch einfach abhängig warst von deinen eigenen sportlichen Ergebnissen?
Ja, definitiv. Ich meine, ein Vorteil in einer Radsportfamilie aufzuwachsen ist natürlich, dass ich sehr viel von meinen Eltern direkt schon lernen konnte und auch von meinem Bruder. Er war auch professionell. Aber ich würde sagen, die Erwartungen sind anders. Zum Beispiel die Eltern von meinem Freund, die haben halt keine Ahnung vom Radsport und die freuen sich halt super, wenn er als 30. irgendwie über die Ziellinie fährt. Und bei meinen Eltern ist es halt eher so, okay, die wissen, dass es jetzt, ja, sozusagen nichts Tolles war. Nicht schlecht, aber auch nicht toll. Und dann sind so ein bisschen die Erwartungen von außen anders. Was natürlich nicht schlecht ist, aber ja, ich habe schon gemerkt, so, okay, wenn es im Rennenfahren nicht so läuft, dann bin ich auch ein bisschen weniger glücklich im normalen Leben sozusagen.
Du hast gerade so die Erwartungen angesprochen. Merkst du für dich, zumindest in deiner Wahrnehmung, dass die Erwartungen von außen sich jetzt mit den letzten Jahren, mit gewissen Erfolgen deiner Weiterentwicklung auch verändert haben?
Kannst du die Frage nochmal sagen? So. Sorry.
Kein Ding. Also Erwartungen sind ja vor allem immer was, was wir vor allem ein Stück weit so auch wahrnehmen. Die werden vielleicht gar nicht immer ausgesprochen, aber wir nehmen es vielleicht von außen auch so wahr. Hast du das Gefühl, dass Erwartungen mehr geworden sind von außen jetzt durch die letzten Jahre, durch gewisse Erfolge, die du erzielt hast, durch deine Leistungen? Oder sind die Erwartungen für dich wahrgenommen irgendwie gleich geblieben?
Ich würde ehrlich gesagt, dass meine Erwartungen gestiegen sind, weil ich bin ja sozusagen Profi geworden mit 19 Jahren und als 19-Jährige weißt du halt wirklich jetzt noch nicht, wo man hin will. Natürlich, du weißt ja, okay, ich bin jetzt Profi, aber was heißt das eigentlich? Was kann ich eigentlich erreichen? So der große Traum ist natürlich immer, also ich persönlich zum Beispiel träume davon, Weltmeisterin zu werden. Ich möchte die Beste in der Welt sein. Aber natürlich weiß man so, okay, mit 19 Jahren, wie funktioniert das Profi-Sein eigentlich? Und von daher sind die ersten Erwartungen so, okay, ich möchte den Job als Helferin im Team gut machen. Ich möchte meinen Leader helfen und irgendwann möchte ich selber Leader sein. Und ich würde sagen, ich war halt viele Jahre in dieser Rolle gefangen. So, okay, ich bin jetzt Helferin. Und ja, so in den letzten paar Jahren habe ich dann aber so gemerkt, sozusagen mein Hunger aufzusteigen und eigentlich mal wieder Leader zu sein, ist halt immer gewachsen. Natürlich hängt das immer mit auch der sportlichen Leistung zusammen. Wenn eine Teamkollegin einfach klar stärker ist, dann macht es keinen Sinn, für sich selber zu fahren, sondern dann muss man alles geben für die Leaderin, was ich auch total unterstütze. Aber halt diese Erwartung an mich selber, dass ich sage, okay, ich erwarte von mir, stark genug zu sein, dass ich Leader sein kann. Ich würde sagen, die ist in den letzten Jahr schon gut gewachsen.
Alright. Was würdest du sagen, hat dir so am meisten dabei geholfen, aus dieser, ich nenne es mal so ein bisschen Helferinnenbox, auch vor allem gedanklich auszubrechen? Also wirklich dann zu sagen, okay, du begibst dich jetzt aktiv auch aus dieser Rolle raus und du versuchst wirklich aktiv mehr in diese Leaderrolle reinzugehen. Was waren so für dich die wichtigsten Schritte dabei?
Ich würde sagen, vor allem auch zu sehen im Training, dass ich die Schritte gehen kann. Zum Beispiel rückblickend würde ich sagen, oft wurde meine Karriere dann so ein bisschen unterbrochen durch kleinere Verletzungen. Hat jetzt nie irgendwas Riesengroßes, aber zum Beispiel dann eine Knieverletzung im Winter, die dann den ganzen Aufbau stört. Solche Kleinigkeiten, die dann einem nicht erlaubt haben, den Fortschritt zu machen, den man eigentlich von einem selber erwartet. Und vor allem dann dieses Jahr habe ich gesehen, okay, ich habe auch noch mal ein paar Sachen gearbeitet, wie zum Beispiel die Ernährung und dann gesehen so, okay, ich kann eigentlich noch große Schritte machen und ja, dieses Selbstbewusstsein zu sehen, dass ich was ändern kann, ich würde sagen, das hat ein bisschen dazu beigetragen.
Auf der anderen Seite, wie schwer ist es für dich, dann trotzdem auch, sag ich mal, in gewissen Situationen all in diese Helferin-Rolle reinzugehen? Also, ich glaube, für viele so von der Vorstellung ist es halt natürlich so einfach zwei Welten, die so ein Stück weit aufeinanderprallen, wenn du sagst auf der einen Seite, okay, du willst die Beste sein, du willst Weltmeisterin werden und hast diese Ambition jetzt auch immer mehr in diese Leaderrolle reinzugehen und auf der anderen Seite musst du dich dann vielleicht auch ein bisschen gezwungenermaßen durch Leistungsniveaus, durch Entscheidungen des Teams etc. unterordnen und in diese Helferrolle reingehen. Wie schaffst du es damit umzugehen?
Ich würde sagen, damit ist gar kein Problem, weil wir haben auch eine sehr gute Teamdynamik. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, oh, ich will wirklich nicht für meine Teamkollegen gefahren, sondern natürlich gehst du mit dem Menschenbewusstsein ran, guckst dir die Etappe an und du weißt, okay, das wird ein Sprint sein und ich bin definitiv keine Fahrerin, die einen Sprint gewinnt. Und dann fahre ich natürlich liebend gern für meine Teamkollegen, weil ich weiß, okay, sie wird dieses Rennen gewinnen können und da möchte ich natürlich alles geben, dass sie es kann, weil nichtsdestotrotz, ja, man möchte selber gewinnen, aber ja, als Team zu gewinnen ist trotzdem super, wie zum Beispiel bei der Tour de France. Ja, das ist ein wunderschönes Gefühl für alle vom Team, wenn man weiß, okay, man hat das zusammen geschafft. Und ich würde sagen, ich bin jetzt keine selbstsüchtige Person, die sagt so, oh nee, der gönne ich das nicht, sondern ja, wenn ein Teamkollege von mir gewinnt, freue ich mich halt trotzdem wahnsinnig.
Provokante Frage, einfach nur, weil es mich interessiert. Glaubst du, dass es an irgendeinem Punkt einen Switch braucht, wo du mehr in dieses, ich nenne es mal vielleicht so, egoistische Verhalten reingehst, um zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich die Nummer 1 sein will und die Beste sein will, muss ich irgendwann ein bisschen die Helferin in mir auch ablegen und wirklich all in gehen, um dann auch die Beste sein zu können? Oder glaubst du, dass beides miteinander vereinbar ist?
Ich denke, dass beides miteinander vereinbar ist, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt an den Start von einem Rennen gehen und nicht irgendwie über die Taktik gesprochen ist. Also bei jedem Rennen gehen wir ja mit einem Plan in das Rennen. Und ich denke, oder sagen wir so, ich warte halt auf die Chance, dass das Team sagt, okay, wir denken, dass Franzi die Beste für dieses Rennen heute sein wird und dann gehen wir all in. Und das ist natürlich auch, warum du fragst, also das unterstützt natürlich auch, warum ich kein Problem dabei habe, für eine Teamkollegin zu fahren, weil ich erwarte halt so, okay, wenn der Tag kommt, dass ich vielleicht Leader sein kann, dann erwarte ich natürlich auch von meinen Teamkollegen, dass die genauso sich aufopfern, wie ich für sie tun werde. Und deswegen, ich würde sagen, da gibt es jetzt kein, ich muss nicht selbstsüchtig sein, weil der Plan wird dann halt so sein, dass ich Leader bin. Also da muss man jetzt nicht sagen, so, ich bin jetzt böse zu meiner Teamkollegin und fahr nicht für sie, sondern ja, der Plan wird dann von vornherein so sein.
Ja, okay, super spannend. Ich spreche es an, weil mir ist es zum Beispiel aufgefallen in der Netflix-Doku auch über die Tour de France, wo man ja doch mal in vielen Situationen ja viel, viel tieferen Einblick bekommt in die Gedanken der einzelnen Fahrer, in dem Fall eben bei den Männern. Und ich dann schon spannend fand, dass es in ein, zwei Situationen eben genau diesen Konflikt gab, so dass beispielsweise der vielleicht eigentliche Leader des Teams gerade nicht performt hat und dann im Laufe der Tour so ein bisschen quasi zum Helfer offiziell degradiert wurde, weil er im Gesamtklassement eigentlich schlechter platziert war und er trotzdem so den Leader in sich in dem Moment dann vielleicht teilweise doch nicht ablegen konnte und dann auch das Team so ein Stück weit im Stich gelassen hat, um zu sagen, okay, ich mache hier trotzdem mein Ding und unterstütze nicht den eigentlich besseren platzierten Fahrer für die Gesamtplatzierung.
Ja, natürlich, das kommt vor, so, also man sieht das bei mehreren Rennen, dass, ja, man manchmal sich so denkt, so, warum fährt die Fahrerin jetzt so, obwohl man weiß, okay, eine andere Fahrerin ist eigentlich die stärkere, aber ich denke, da ist dann natürlich auch immer die Teamdynamiken gefragt, dass man am Anfang des Jahres sozusagen ein gutes Teamcamp hat, dass man ja, eine gute Gruppe ist und dass man sich einander sehr gut versteht, weil ich denke, natürlich, man muss jetzt nicht Freunde mit jedem sein, das geht halt nicht. Du kannst jetzt nicht 15 Mädels finden, die alle Best Friends werden, aber halt zumindest es auf so ein hohes Niveau heben, dass man sagt, okay, wir sind eine Einheit und wenn einer von uns gewinnt, gewinnen wir alle. Zum Beispiel haben wir auch dann ein Ritual vorm Start, dass wir sozusagen so einen kleinen Chant machen, um uns sozusagen in die Stimmung zu bringen, dass ja, wir sind eine Einheit und ja, wir gewinnen das zusammen und nicht einer gewinnt, sondern wir gewinnen.
Kurzer Hinweis für dich, bevor es mit dem Interview hier weitergeht. Wenn du deine mentale Stärke auf das nächste Level bringen willst und nicht nur in der Lage sein willst, konstant gute Leistungen zu zeigen, sondern dich dabei auch richtig gut fühlen willst und deine Journey genießen willst, dann check auf jeden Fall jetzt die Mindic Sports Membership. Du kannst noch heute starten für 1 €. Den Link dazu findest du direkt in den Shownotes oder unter mindic-sports.io. Sehr cool. Ist es was, was ihr als Fahrerinnen initiiert habt oder was ein Stück weit auch vom Team kam?
Die Ursprungsidee kam vom Coach, aber dann, er hat gesagt, die Inspiration war so ein bisschen der Hacker von den Neuseeländern im Rugby. Das war so die
Ja.
Inspiration. Er hat uns das Video gezeigt und gefragt, so, hey, was haltet ihr davon? Was denkt ihr? Und Dann haben wir sozusagen unsere eigene Version kreiert, aber das war dann von uns Fahrern und nicht vom Coach, damit wir auch wirklich dahinter stehen. Genau.
Okay. Du hast vorhin gesagt, dass du mit 19 ja schon jetzt endlich in diesen Profibereich reingekommen bist, sehr früh, da auch natürlich noch nicht genau den Plan hast von allem, was da passiert. Was war so in den Anfangszeiten auf der Ebene für dich, vielleicht auch so aus mentaler, emotionaler Perspektive, persönlich gesehen, die schwierigste Zeit?
Ich würde schon sagen, vielleicht so die Anfangsphase und dann auch mit Corona. Natürlich ganz am Anfang war zum Beispiel auch, okay, ich habe meine Schule beendet, hat mein Abitur gemacht und dann war so, okay, auf der einen Seite ist man jetzt Profi, in Anführungszeichen, aber halt der Frauenradsport hat sich halt immens weiterentwickelt über die letzten paar Jahre. Also 2019 Profi zu sein, hat was ganz anderes bedeutet als jetzt sozusagen. Meine Eltern waren dann so dran, okay, du solltest auf jeden Fall was studieren, weil du brauchst ein festes Standbein. Radsport wird dich nicht über die Runden bringen, wo sich jetzt dazu hin entwickelt hat, dass man sagen kann, okay, du kannst eigentlich von dem Gehalt leben. Und ich würde sagen, das ist halt auch eine gute Entwicklung, weil ich habe halt ganz am Anfang dann versucht, nebenher Fernstudium zu machen. Aber ja, es war einfach ein bisschen auch zu viel. Ich denke, man kann es hinbekommen, aber auf jeden Fall eine Sache wird leiden, entweder deine sportliche Performance oder dein Studium. Und bei mir war es dann halt das Studium, weil ich habe gesagt, okay, du kannst auch noch studieren, wenn man alt ist, aber du kannst halt nicht unbedingt Profisportler sein mit 45. Und ich würde sagen, die Zeit, das zu akzeptieren, das war halt schon schwer, weil man natürlich immer versucht hat, okay, ich möchte noch weiter studieren, aber mir fehlt die Zeit und jetzt bin ich schon wieder 2 Wochen hinter dem Studienplan und ich kann nicht aufholen, weil ich schon wieder rennen komme, bis ich dann endlich den Schritt gemacht habe zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt wirklich nur aufs Radfahren und ja, was danach kommt, das werde ich danach herausfinden.
Was hat dir am meisten geholfen, das dann auch akzeptieren zu können, beziehungsweise auch vielleicht ein Stück weit das Studium dann loslassen zu können?
Vor allem auch zu sehen natürlich, wie sich der Frauenradsport entwickelt. Wir haben zum Beispiel angefangen, Mindestgehalt zu bekommen. Damals gab es noch kein Mindestgehalt. Das heißt, manche Fahrerinnen, die sind ja, auf Deutsch sagt man ja so schön, ein Appel und ein Ei gefahren. Und dann gab es halt einen Mindestlohn. Und damit ist natürlich auch eine gewisse Sicherheit geschaffen. Und ja, auch meine Eltern haben dann irgendwann gesagt, so, die haben halt gesehen, dass ich nicht glücklich damit bin, weil natürlich, wenn man im Studium so hinterherhängt, das macht einem natürlich auch kein schönes Gefühl, weil man immer das Gefühl hat, man versagt. Und dann haben sie auch gesagt, so, okay, es ist okay, in Ordnung, wenn du es sein lässt. Das hat mir dann auf jeden Fall auch geholfen. Und ja, das hat dann nochmal den Fokus so mehr geschiftet dazu, okay. Es ist okay, nur Rad zu fahren. Weil am Anfang dachte ich mir so, man kann doch nicht nur Rad fahren. So, warum? aber jetzt, ja, yeah, jetzt denke ich, dass es okay ist, nur Rad zu fahren und sich auf eine Sache zu fokussieren.
Ja, spannende Entwicklung. Hast du für dich auch einfach ab irgendeinem Punkt gemerkt, dass wenn du weiter dich entwickeln willst, gerade was deine Leistungen angeht, wenn du deine Ziele erreichen willst, es eben nicht nur, sag ich mal, körperliches, leistungsmäßiges Wachstum braucht, sondern vor allem auch so, ich sag mal so, persönliches Wachstum, also dass du so letztendlich auch dieses innere Wachstum brauchst, um dann im Außen bessere Ergebnisse zu sehen.
Ja, total. Ich meine, auch ich bin sozusagen erwachsener geworden über die letzten paar Jahre. Ja. Und für mich persönlich war es auch wichtig, ein Zuhause zu finden. Ein eigenes Zuhause, wo ich mich wohlfühle. Ganz am Anfang habe ich in den Niederlanden gewohnt, weil mein Team hat da halt Apartment zur Verfügung gestellt, was super cool ist. Du musst keine Miete zahlen, sondern hast dein eigenes Apartment umsonst. Aber ich habe halt festgestellt, die Gegend war halt nicht meins. Ja, Holland ist mir persönlich zu flach. Ich liebe die Berge. Und nachdem man dann natürlich alleine gewohnt hat, ist es immer schwer, zu den Eltern zurückzukommen, weil man halt so seine eigene Gewohnheiten geschaffen hat. Und da habe ich halt auch festgestellt, okay, so bei meinen Eltern zu wohnen ist halt auch nicht mehr das, so das Wahre. Und ja, dann bin ich sehr viel rumgereist, immer zwischen den Rennen, und habe Trainingslager überall gemacht, wo es mir gerade gepasst hat. Aber natürlich, das hilft der Erholung natürlich auch nicht gut, wenn man das ganze Jahr nur irgendwie unterwegs ist. Und ja, mein Freund wohnt in Spanien und da fühle ich mich super, super wohl und ja, komme ja immer wieder gern jetzt hierher.
Okay, ja, verstehe. Gibt es einen Teil in dir, der sich manchmal wünscht, dass es auch leichter ist und dieses Leiden nicht mehr permanent da ist?
Natürlich geht man in einem Rennen durch Phasen, wo man sich denkt, so, das tut weh und eigentlich würde ich ganz gerne aufhören. Aber ich persönlich erinnere mich immer daran, wie ich mich fühlen würde, wenn ich jetzt aufhören würde. Und halt dieses Gefühl von Scham und Bedauern. Das ist halt einfach viel unerträglicher, als durch diesen Schmerz jetzt zu gehen. Und wenn man sozusagen durch die Wand geht, dann das Gefühl danach, dass man stolz ist, dass man es gemacht hat, überwiegt halt sozusagen ja den Schmerz. Also ich würde sagen, ich erinnere mich auf jeden Fall. Zum Beispiel jetzt, kurzes Beispiel war zum Beispiel die Weltmeisterschaft jetzt letztes Wochenende. Die war super hart und ich hab mir gedacht, so, will ich wirklich zu Ende fahren? Und dann kam ich mir, wie schlecht würdest du dich fühlen, wenn du jetzt aussteigen würdest? Und das, ich würde es mir nicht verzeihen. Von daher, ja, lässt man sich sozusagen keine andere Option.
Okay. Hast du diesem Gefühl schon mal nachgegeben und aufgegeben?
Wenn ich jetzt Nein sagen würde, ich weiß es gerade gar nicht so, um ehrlich zu sein. Ich denke auf jeden Fall schon, weil man durchläuft schon schwere Momente im Radsport, würde ich sagen, weil ja, die harten Tage können super hart sein. Aber ich würde sagen, ich habe nie aufgegeben, ohne mich zu fragen, ob das jetzt wirklich lohnenswert ist.
Okay.
Weil, ja, manchmal zum Beispiel, wenn man krank ist, dann, okay, wie schlecht würdest du dich jetzt fühlen? Du bist krank, wie schlecht würdest du dich jetzt fühlen, wenn du weiterfährst und morgen noch kranker wärst? Und dann ist die Antwort natürlich so, ja, es lohnt sich nicht, weil die Gesundheit ist mit das Wichtigste. Und ich würde sagen, dann ist es okay, dem Schmerz sozusagen nachzugeben.
Wie viel Zeit des Rennens, so grob gesagt einfach, verbringst du für dich mit genau solchen Themen, also so mit dieser inneren Kommunikation, mit dir selbst zu reden, Themen abzuwägen, Fragen abzuwägen, zu gucken, was du gerade brauchst, wie viel geht dafür diesen inneren Dialog drauf?
Ich würde sagen, es kommt wirklich ganz unterschiedlich auf das Rennen drauf an, weil, wie anfangs schon gesagt, jedes Rennen hat so vom Profil her andere Eigenschaften. Zum Beispiel gibt es Etappen bei der Tour, die durch die Alpen gehen und man dann andere Gedanken hat als bei den Klassikern, dadurch, dass man halt sozusagen 45 Minuten einen Berg hochfährt. Und bei den Klassikern ist es halt, man hat 15 kurze Berge. Und deswegen würde ich sagen, ist das so ein bisschen anders. Und ich persönlich versuche auch oft in den Flow zu kommen, indem ich dann ein Lied im Kopf habe. Ich fahre immer am besten Rennen, wenn ich ein Lied im Kopf habe, um dann sozusagen Gedanken zu verdrängen, weil du willst halt gar keine negativen Gedanken erst aufkommen lassen. Und ja, für mich persönlich funktioniert es immer ganz gut, wenn ich dann ein Lied im Kopf habe.
Welches Lied ist das aktuell bei der Weltmeisterschaft gewesen?
Oh, ich glaube, ich hatte bei der WM kein Lied im Kopf.
Okay.
Da, ja, da war mehr der Fokus auf eine gute Position im Feld. Da war wirklich der Gedanke, weil man wusste, okay, du musst an gewissen Stellen vorne sein, ansonsten hat man ein sehr, sehr schweres Leben in dem Rennen.
Ja.
Und da war dann vor allem Fokus da.
Okay.
Ja. Und mein Lied ändert sich auch jedes Rennen. Es kommt meistens drauf an, was ich davor gehört habe. Ja, es wäre schön, wenn ich das so ein bisschen mehr erzwingen könnte, aber manchmal passiert es halt einfach und manchmal passiert es nicht. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich ein schönes Lied im Kopf habe.
Okay, alright. Das heißt, für die Zuhörer schickt Franzi gerne ein paar Inspirationen für ein paar Ohrwürmer für die nächsten Rennen. Du hast dieses Jahr ja gerade mit den Olympischen Spielen und dann der Tour de France zwei so wirklich Highlights gehabt, die auch zeitlich einfach sehr, sehr eng beieinander lagen. Wie sehr konntest du für dich so dieses erste Highlight, Olympische Spiele, mitnehmen und genießen, in dem Wissen, dass du eigentlich danach direkt dann zur Tour de France musst oder darfst.
Ja, da war ehrlich gesagt jetzt nicht so viel Zeit. Es waren ja auch meine ersten Olympischen Spiele, von daher waren diese Eindrücke alles super groß. Und ja, am Anfang war es mir gar nicht so bewusst, wie groß das eigentlich war, weil im Radsport kann man auch eine gute Karriere haben, ohne bei der Olympia gewesen zu sein. Wobei es bei anderen Sportarten natürlich so ist, dass Olympia das Hauptziel ist. Und von daher war es so klar für mich selber, dachte ich mir so, okay, ich will auf jeden Fall in meiner Karriere mal eine Olympiateilnahme da haben, aber das war so sozusagen mein persönlicher Ehrgeiz. Und im Radsport ist es halt so, okay, wenn man nicht zu Olympia war. Aber als ich dann da war, dann ist mir erst bewusst geworden, okay, Olympiateilnehmer zu sein ist schon etwas ganz Großes. Aber ich hatte kaum Zeit, das eigentlich so zu realisieren, dadurch, dass alles sehr, sehr schnell.
Inwiefern ist es für dich wichtig, dass du dir diese großen Visionen, diese Ambitionen, die du hast, auch immer wieder selbst vor Augen führst, sei es mit Visualisierung, sei es indem du darüber nachdenkst, aktiv darüber sprichst? Also, wie wichtig ist es, dich immer wieder mit diesen großen Zielen auch zu connecten, um sie nicht aus den Augen zu verlieren?
Ich würde sagen, sehr wichtig. Vor allem Visualisierung ist für mich ein sehr cooles Tool. Manchmal mache ich dann sozusagen Trainingseinheiten, wo ich mir dann davor sage, okay, das ist jetzt sozusagen ein Training, wie ich ein Rennen gewinnen kann, weil du attackierst und dann fährst du schnell weiter. Also ich versuche dann sozusagen mein Workout in eine Rennsituation umzufunktionieren und das gibt natürlich auch noch mal extra Motivation.
Okay. Ich habe noch ein, zwei Fragen ganz zum Schluss. Eine Frage, die ich immer super spannend finde, weil ich habe für mich in meiner Arbeit in den letzten Jahren gemerkt, es gibt so zwei Typen von Athleten, Athletinnen, nämlich die einen, die sind im Wettkampf, im Training, in dem, was sie sportlich tun, genau dieselbe Persönlichkeit wie abseits dessen. Und es gibt die anderen, die sind im Sport und in ihrem privaten Leben zwei komplett verschiedene Persönlichkeiten und switchen dann quasi immer so zwischen zwei verschiedenen, ja, Persönlichkeiten hin und her. Wo würdest du dich selbst einkategorisieren in den zwei Beispielen?
Ich würde schon sagen, ein bisschen mehr, dass man switcht. Ich würde jetzt nichts Extremes sagen, aber manchmal merke ich das zum Beispiel, dass man so ein bisschen kälter wird emotional im Rennen, weil man muss halt manchmal durch Situationen gehen, wo man sagt, so, ich kann jetzt kein Mitleid haben, wenn meine Teamkollegin mir sagt, so, ja, ich fühle mich jetzt schlecht, dann im normalen Leben würde ich dann vielleicht sagen, so, hey, keine Sorge, möchtest du einen Tee oder was auch immer, aber im Rennen muss ich ihr halt sagen, so, mach trotzdem weiter, du kannst das. Also, dass man sozusagen ein bisschen weniger Mitgefühl hat, weil einfach, ja, es ist gerade im Rennen, im Wettkampf ist kein Raum für persönliche Gefühle. Und das ist halt auch zum Beispiel klar kommuniziert in unserem Team. Also im Rennen ist natürlich alles laut. Das heißt, man muss sich gegenseitig anschreien. Aber es ist halt klar kommuniziert, okay, wenn wir uns gegenseitig anschreien, das ist jetzt nie persönlich gemeint. Und deswegen würde ich sagen, so im Wettkampf, da ist man ja emotional kälter und mehr direkt, als man oder als ich jetzt in meinem normalen Leben bin.
Hast du auf der anderen Seite das Gefühl, dass du manchmal, wenn du nicht achtsam bist, so diese emotionale Kälte aus dem Wettkampf dann auch mit in dein Privatleben nimmst, oder geht der Schalter dann automatisch um, wenn du durch bist?
Ich würde sagen, es geht schon automatisch natürlich. Ich würde sagen, kriegt man manchmal auch so ein bisschen spielerisch Feedback von, ja, zum Beispiel von da meinem Freund, der nimmt mich dann, oder ja, nimmt mich dann ein bisschen auf den Arm, und dann merke ich so, oh, okay, ja, meine Antwort gerade kam ein bisschen, ja, böser rüber, als ich eigentlich gerade gemeint hatte. Und ich würde sagen, das bringt einen dann immer wieder auf den Boden zurück.
Alright. Ich habe noch eine letzte Frage für dich, Franzi. Und zwar, wir haben hier begonnen, so eine kleine Tradition zu starten, nämlich dass immer der letzte Podcast-Gast eine Frage hinterlässt für den nächsten Podcast-Gast und wir die sozusagen hier am Ende immer stellen. Und diese letzte Frage für dich ist in dem Fall relativ simpel. Wir haben es gerade schon mal so ein kleines bisschen angeschnitten, aber wir gehen quasi gedanklich noch ein bisschen weiter zurück, nämlich wenn du deinem 6-jährigen Ich einen Tipp mitgeben könntest, eine Botschaft fürs Leben, was wäre das?
Das Wichtigste ist, dass du glücklich bist. Ja.
Super wertvoll. Danke dir fürs Teilen, Franzi, und danke, dass du da warst. Danke dir für deine Offenheit auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche dir natürlich erstmal auf jeden Fall alles, alles Gute für deinen weiteren Weg, für die nächsten großen Ziele. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast hier.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und eine Bewertung dalässt. Und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.